Deutschlandfunk Nova. 100.
Biziste ist ausgerastet, mein Mathelehrer. Sonst eigentlich ein eher ruhiger Typ, aber das war dann offenbar zu viel für ihn. War völlig außer sich, der Arme, und ich war auch noch schuld. Jahr 2000, Abi-Klausur in Mathe, mein drittes Fach und mein Hassfach, die ganze Schullaufbahn über. Eigentlich lief's ganz gut bei mir, in Mathe nie. Hatte da auch überhaupt keinen Ehrgeiz. Alles, was ich wollte, war im Abi keine 6 schreiben, denn mit einer 6 kriegt man sein Abi nicht. Also habe ich mich in die Klausur gesetzt für eine Viertelstunde. Genauso viele Aufgaben gelöst, dass auf keinen Fall eine 6 dabei rauskommen wird, und dann habe ich das Ding abgegeben. Und Herr Biziste wollte die Klausur nicht annehmen. Unverschämtheit sei das, respektlos, arrogant, einfach aufzustehen, so Viertelstunde fertig, wo die anderen doch anderthalb Stunden schreiben. Und ich sagte, ich hätte leider einen Termin und bin einfach gegangen. War dann auch eine 5 und das Abi habe ich auch bekommen. Ich habe nie verstanden, warum so viel Brimborium um das Abi gemacht wurde. Ja, ich wollte das auch haben, keine Frage. Ich wollte auch studieren später und so. Aber mit dem Abi habe ich mich auch nie reifer gefühlt, nicht erwachsener. Nee, eine Reifeprüfung war das für mich nicht. Abfragen von irgendwie kurzfristig reingedrücktem Wissen war das. Reifeprüfung. Die härteste Prüfung sind wir selbst, heißt die Sendung heute. Niloufar Elhami ist bei mir im Studio. Nilo, wie sieht's bei dir aus?
Bei mir war das Abi auch eher unspektakulär. Ich bin ja in Schweden aufgewachsen, habe dort Abi gemacht, und bei uns gab es nicht die Abi-Prüfungen, sondern wir haben unsere Noten 3 Jahre einfach gesammelt, und dann kam ein Abi bei raus am Ende. Und deswegen war das eher so ein schleichender Prozess, und ich hatte eher ziemlich gute Noten in der Schule, und das war dann so...
Also das heißt, du wusstest schon irgendwie ein Jahr davor, dass du das schaffen würdest?
Genau, und auch so ungefähr mit welchen Noten. Also deshalb war das... Wobei man sagen muss, das Abi an sich war jetzt unspektakulär, aber nicht die Feierei.
Also das gab es dann trotzdem?
Das wird in Schweden richtig groß gefeiert, eher so Ami-Style mit irgendwelchen Mützen, die dann in die Luft fliegen, und man springt dann so von irgendwelchen Treppen auf dem Schulhof runter und umarmt sich, da stehen alle Eltern und so. Also das wird schon gefeiert.
Eine große Feier, aber hast du dich danach reifer gefühlt?
Also freier auf jeden Fall. Reif im Sinne von, jetzt darf ich endlich mal abhauen von dieser kleinen Stadt. Und ich bin dann, also in Schweden ist Tradition, bevor man studieren geht, dann geht man vielleicht ein Jahr nach Thailand, um in eine Bar zu arbeiten, oder Spanien, oder als Au-pair-Mädchen zu arbeiten. Und ich bin dann auch abgehauen. Ich war auch Au-pair-Mädchen ein Jahr.
Also in die Freiheit, dank Abi sozusagen.
Ganz genau.
Wir schauen auf verschiedenste Reifeprüfungen heute Abend in der 100.
Wir fangen an mit Nail Al-Saidi. Der hat 1995 Abi gemacht, seine Reifeprüfung. Und das ist jetzt 22 Jahre her. Und Nail fährt zurück an seine Schule, um seine Klausuren anzuschauen und abzuholen. Und er trifft seinen Lieblingslehrer von damals und schaut, wie reif war ich da eigentlich?
Reifers Leben ist im Moment eine, man kann es sagen, andauernde Reifeprüfung. Reifer lebt in einer kleinen Stadt in Arkansas, mitten im Trumpland, und sie trägt ein Kopftuch, ganz bewusst. Und was sie da erlebt, das hören wir gleich.
Und dann sprechen wir über den ersten Sex, die Entjungferung. Das ist gilt ja auch als die Reifeprüfung schlechthin. Wolfram Hucke hatte seinen ersten Sex mit 31. Vorher hat es einfach nicht geklappt mit ihm und den Frauen. Und er erzählt uns, wie es war als noch nie Mensch, wie er sich nennt, und wie es dann war, als es endlich mit dem Sex geklappt hat.
So sieht sie aus, die 100 heute. Am Mikro reift Paulus Müller.
Deutschlandfunk Nova.
Die beste Zeit des Lebens, wurde immer gesagt. Ne? Von den Lehrern, von den Freunden meiner Eltern habe ich das gehört. Das einzige Mal so richtig frei sein. Die Zeit nach dem Abi. Sowieso das Abitur, ne? Was für ein Riesenbrimborium da gemacht wird. Mittlerweile werden Abibälle in teuren Hotels gefeiert, nicht von irgendwelchen Bonzen-Privatschulen, sondern von ganz normalen Gymnasien. 50.000 Euro kosten so Feiern nicht selten. Die Reife wird da gefeiert, die Hochschulreife. Endlich erwachsen, reif für das, was da kommt. Aber stimmt das überhaupt? Wie reif macht so ein Abitur eigentlich? Wie reif ist man überhaupt so mit 18? Nail Al-Saidi hat sich diese Frage auch gestellt. Vor 22 Jahren hat er sein Abi gemacht, und jetzt ist er für uns losgezogen, hat in seine alten Abi-Klausuren geschaut und sich mit seinem Lieblingslehrer getroffen. Nail will herausfinden, wie reif war ich damals eigentlich, Mitte der 90er.
1995, mein Abi-Jahr. Kurt Cobain ist schon seit einem Jahr tot, und in Deutschland regiert immer noch dieser Kanzler, den wir alle nur die Birne nennen. Ja, und uns Jugendlichen wird Politikverdrossenheit vorgeworfen. Genauso wie den Jugendlichen heute. Und dazu spielt das Radio andauernd ein Lied, in dem ein Zitronenbaum besungen wird. In kurz, 1995 war ein Scheißjahr. Der einzige Lichtblick, das war der 31. März, mein letzter Schultag. Endlich. 2 Monate später habe ich das Abitur in der Tasche und wir feiern unseren Abschluss mit einem Abi-Motto, das ich bis heute bescheuert finde. Auch Stars müssen mal gehen. Stars? So haben sich vielleicht die anderen Schüler gefühlt. Aber mir kommt mein Leben als Gymnasiast vor wie das eines Verlierers. Anfangs bin ich noch ein guter Schüler, aber ab der Pubertät geht's mit mir bergab. Vom Zweierschüler rutsche ich ab und dümpel lange irgendwo nur noch bei einer 4 rum. Und besonders angefressen hat mich, dass ich in meinem Lieblingsfach, dem Leistungskurs Sozialwissenschaften, kein einziges Mal gut gewesen bin. Seit einiger Zeit komme ich wieder öfters an meiner alten Schule vorbei, dem Gymnasium Waldstraße in Hattingen, im südlichen Ruhrgebiet. Ein Freund von mir ist in die Waldstraße gezogen und von seinem Küchenfenster aus kann ich direkt auf den Altbau des Gymnasiums gucken. Sandgelbe Fassade, Jugendstil, erbaut 1913. Ständig die alte Schule vor meiner Nase zu haben, das hat mich auf Dauer gereizt. So, als ob in dem Gebäude noch etwas von mir begraben wäre. Irgendwo tief im Keller. Ja, da müsste noch meine Abi-Klausur liegen. So habe ich das damals in Erinnerung. Dass man die nach 10 Jahren einsehen darf und dass die Schule die mindestens 20 Jahre lang behalten muss. Mein Abitur ist jetzt 22 Jahre her. Und ein Anruf im Schulsekretariat ergibt, die Klausuren gibt es noch. 22 Jahre nach meinem Abitur stehe ich wieder vor meiner alten Schule. Es ist ein Tag vor den Osterferien. Vor der Pausenhalle stehen die jetzigen Abiturienten und feiern ihren letzten Schultag. Und das Motto an diesem Tag: Ihr hupt und wir trinken. Ich mache mich auf den Weg ins Sekretariat. Auf dem Flur riecht's noch genauso wie damals.
Hallo zusammen.
Im Sekretariat arbeiten immer noch 2 Damen, aber nicht mehr dieselben wie damals. Eine der beiden legt mir jetzt einen abgehefteten Papierstapel auf den Tisch.
So, bitteschön. Sie müssten mir das dann nur einmal abzeichnen, dass Sie diese Arbeiten erhalten haben. Und das sind Ihre...
Okay, oh, meine Mathe. Oh Gott, mein alter Füller. Meine alte Schrift, oh Gott.
Das sind Erinnerungen, oder?
Da liegen sie nun vor mir, meine alten Abiturklausuren. Papierbögen in cremeweiß, perfekt konserviert. Auch meine Fehler. Als erstes schaue ich mir natürlich die Klausur aus dem SOWI-LK an. Es ging um einen Text, in dem Staat und Politikern Versagen vorgeworfen wurde. Eine 3+ habe ich dafür bekommen. Immerhin. Aber die Klausur ist voller roter Tinte. In jeder zweiten Zeile. Modus falsch, falscher Tempus, Zeichensetzung falsch und das Schlimmste, ein Sachfehler, der mir richtig viel Punkte gekostet hat. Ich hatte den Autor ideologisch falsch zugeordnet. Statt konservativ habe ich sozialdemokratisch geschrieben. Mal wieder daneben. Fast genauso wie vor den Abiturklausuren. Aber das war damals noch viel schlimmer. Da hatte ich komplett am Thema vorbeigeschrieben und eine 5 bekommen. In meinem Lieblingsfach, dem SOWI-LK. Von meinem Lieblingslehrer. Ich dachte damals, ich wäre der schlechteste Schüler der Welt. Und dass ich ihn enttäuscht hätte. Mein SOWI-LK-Lehrer Dieter. Dieter war der einzige Lehrer an meiner Schule, der sich mit seinem Leistungskurs geduzt hat. Und für mich war er der Wichtigste. Wenn es einen Lehrer gibt, von dem ich sagen könnte, er hat mir das Denken beigebracht, dann Dieter. 22 Jahre nach dem Abitur will ich ihn wieder treffen. Das alte Gymnasium im Ruhrgebiet hat er verlassen. Er lebt jetzt in Bielefeld. Und dort besuche ich ihn. Mein Zug geht um 7. Genauso wie früher der Schulbus. Aber heute holt mich der Lehrer vom Bahnhof ab. In meinem Kopf kreisen die Gedanken. Warum mache ich das nur? Will ich Dieter zeigen, dass doch noch was aus mir geworden ist? Und dass ich es mittlerweile gelernt habe? Das kritische Denken?
Fest steht nur, ich werde mich meinem alten Schüler-Ich stellen und meinen alten Fehlern. In so einer Art zweiter Reifeprüfung.
Hallo! Hallo, ganz schön kahl geworden, ne?
Und du siehst immer jünger aus.
Ja, danke.
Mit seinem Wagen fahren wir aus der Stadt zu seiner neuen Schule. Dieter arbeitet immer noch als Lehrer. Deutsch und Sozialwissenschaften. So wie früher.
Wie lange musst du denn eigentlich noch?
Ich muss bis 2021, 1. Februar 2021.
Echt? Wie alt bist du denn?
Ich bin 62 jetzt.
Warte mal, dann warst du vor... Ja. Ich habe Abitur, wann habe ich es gemacht? 95, vor 22 Jahren. Warst du 40?
Ja,
witzig.
War ich 40, ja.
Ich bin jetzt 40.
Ja, guck an. Ja.
So fühlt es sich also an, 40 zu sein. Und so warst du also damals.
So war ich damals, genau.
Über das Alter meines Lehrers habe ich mir früher nie Gedanken gemacht. Alt waren sie doch alle. Und manche waren steinalt. Erst jetzt erfahre ich von Dieter, dass er sogar früher das Nesthäkchen im Lehrerkollegium gewesen ist. Schon mit 26 Jahren kam er in mein stockkonservatives Gymnasium.
Ich hatte immer so ein Palästinensertuch oder so etwas um. Ne?
Du auch?
Ja, und das war dann noch sozusagen verhüllter. Also Bart, lange Haare und noch ein Palästinensertuch schon unter dem alten Direktor. Wurde im Lehrerzimmer ein bisschen dumm geguckt, aber akzeptiert. Und Turnschuhe hatte ich immer an.
Stimmt, genau, und die Turnschuhe kann ich mich erinnern. Irgendwie habe ich da immer so eine Assoziation mit Joschka Fischer gehabt.
Ja, aber der hat das nachgemacht, also ganz eindeutig.
Der Rebell aus dem Lehrerzimmer sieht heute viel angepasster aus. Keine Turnschuhe mehr, der Bart ist ab, die Haare sind kurz. Und auch wenn sie grau geworden sind, wirkt Dieter auf mich immer noch frisch, so wie damals. Er redet begeisternd und energisch. Und einmal angesprochen auf Facebook, hebt er sofort ab.
Da läuft ganz, ganz viel falsch. Die ganze Kommunikation, das Denken. Wo soll ich anfangen? Vom Schreiben bis hin zum Denken werden wir geprägt durch diese Medien. Und das ist schlecht, einfach schlecht. Und wofür ich überhaupt kein Verständnis habe, ist, dass man Facebook in den Tagesthemen kritisiert und gleichzeitig unten eingeblendet ist, facebook.de/Tagesschau, dass die einen Account bei Facebook haben. Unmöglich, unmöglich.
Ja, das ist Dieter. Wie damals im Sovi-LK. Ich war damals Schülersprecher und bei den Jusos aktiv. Da war für mich klar, dass ich den Sovi-LK einfach nehmen muss. Ich musste doch mehr lernen über Politik, Gesellschaft, Demokratie. Und das vor allem von Dieter. Er war bekannt für seine kritische Sichtweise. Und ich wollte, dass er für mich so etwas wird wie der geistige Ziehvater. Und er konnte uns begeistern. Mich und die anderen.
Ja, bei mir war der Sovi-Leistungskurs ungeplant, ein Ausrutscher.
Das ist Andreas. Wir sind damals zusammen zur Schule gegangen und heute noch befreundet. Andreas wollte eigentlich Biochemie studieren und den Chemie-LK wählen. Aber dann kam ihm Dieter dazwischen, mit einer Vertretungsstunde.
Er hat erzählt, was für eine besondere Situation doch Kirmes ist. In Hattingen gibt es ja ab und zu Kirmes, zweimal im Jahr. Und da hat er uns so erzählt, das ist ja eine seltene Gelegenheit, dass so bestimmte Gesellschaftsschichten mal zu einem Ort zusammenkommen und dort aufeinandertreffen. Und da kann man dann so am Currywurststand stehen und dann sieht man so Leute aus besseren Gesellschaftskreisen und Leute aus schlechteren Gesellschaftskreisen.
Als Beispiel dazu, wie esse ich eine Currywurst. Und dann Currywurst und die Soße schmeckt gut. Und dann kommt die große Entscheidung zum Schluss. Es ist noch Soße über und Currywurst ist schon alle, Brötchen auch nicht mehr. Schlürfe ich jetzt diese Currysoße aus diesem Dings raus oder nicht, aus dieser Schale? Ne? Dann kann man Menschen unterscheiden, ob die einen sozusagen, die gucken nach links und rechts, sieht mich einer, wenn ich das jetzt tue, weil es ist ja nicht unbedingt die beste Tischsitte oder so etwas. Einige, denen ist das vollkommen egal, die kippen die einfach so runter und wupp ist die Schale weg.
Dieses Beobachten von gesellschaftlichen Phänomenen als Wissenschaft, das fand ich so faszinierend. Diesen Blick, den hat er sozusagen versprochen. Das wollte ich unbedingt machen. Dieses genaue Beobachten.
Für Andreas war der Sovi-LK damals so prägend, dass er seine Pläne mit Biochemie in die Tonne gekloppt hat. Und ich? Ich war mir nicht so sicher, was ich mal werden wollte. Aber vielleicht so ein bisschen wie Dieter. Ich erinnere mich noch genau an den Sovi-LK bei Dieter vor 22 Jahren. Ein Klassenraum mit 16 Schülern. Die Tische stehen so in Hufeisenform, perfekt zum Diskutieren. Aber ich höre am liebsten Dieter zu, wie er uns zum Beispiel die Wirtschaft erklärt, mithilfe von Apple und Microsoft. Damals in den 90ern ist Apple noch der Underdog. Und Dieter ist ein glühender Anhänger der Macintosh-Gemeinde. Und das lässt er auch jeden wissen. Auf seinem Auto hinten klebt ein kleiner angebissener Apfel in Regenbogenfarbe. Und zu Hause bereitet er die Schulstunden an seinem Powerbook vor.
Da hat er uns ganz klar auch gefärbt. Nicht politisch in dem Fall, aber so. Er hat Microsoft uns erklärt als großes... Auf jeden Fall war es klar, dass der kleine Apfel der Herausforderer ist gegen den großen Goliath. Und wer moralisch auf jeden Fall gewinnen sollte. Mittlerweile würde er wahrscheinlich ganz anders drüber denken. Aber damals war es so, dass er es geschafft hat, uns Zusammenhänge, wo Wirtschaft, Politik und naja auch irgendwo ein bisschen Technik zusammenfließen, ziemlich pointiert zu vermitteln. Sodass es für mich jahrelang auch gar nicht möglich war, einen anderen Computer zu haben als einen gebrauchten Macintosh.
Noch vor Andreas kaufe ich mir einen Apfelcomputer vom Gesparten. Schon damals als Schüler. Denn Dieters Lobpreisungen, die haben mich einfach überzeugt. Mein Lehrer kommt sogar eines Abends mal zu mir, um mir den Computer zu erklären. Ich kann jetzt auch endlich professionell Sachen layouten, Flugblätter und Pamphlete für die Schülervertretung. Fast so gut wie Dieter. Der verbringt zu Hause auch viel Zeit an seinem Rechner. Denn jede Stunde bringt er neue Texte mit, die er mühsam mit einem rasierapparatgroßen Handscanner digitalisiert hat und dann an seinem Zauber-Mac in eine wohlgestaltete Schullektüre verwandelt hat.
Also das Schulbuch ist fürchterlich, weil ein Schulbuch immer linear aufgebaut ist. Das kann man nicht vermeiden. Und wenn man einen Text hat und da schon die Aufgabenstellung dazu drunter hat, dann hat man das Wichtigste eigentlich schon getan, nämlich die Fragen an den Text gestellt, die man eigentlich auf die man selber kommen müsste.
Von uns verlangt Dieter, dass wir die Texte nicht nur verstehen, sondern sie auch noch kritisch hinterfragen können. Das ist die eine Herausforderung. Und die andere, mich von Dieter und seiner Meinung abzugrenzen. Denn die gefällt mir ziemlich gut. Besonders, wie er die rhetorisch darlegen kann. Dieter ist ganz klar mein Vorbild und ich folge ihm. Und manchmal sogar wie ein Jünger.
Um Gottes Willen. Das ist natürlich, nein, das wollte ich nicht. Jünger nicht. Als meine jetzige Frau das Foto da gesehen hat, ne, hier von dem Kurs, da aus der Abi-Zeitung heraus, da steht ja die Marxisten drunter, ne? Glaube ich, sowas. Ne? Die Marxisten. Ne? Da hat sie mich gefragt, durfte man bei dir im Kurs eigentlich auch noch anders sein? Und dann habe ich erzählt, natürlich durfte man auch anders sein. Aber ich sag mal, ich bin immer ein Mensch gewesen, der sehr stark eine Überzeugung vertreten hat. Das, was ich als Aufklärung verstanden habe, das habe ich auch so vermittelt. Da gehe ich auch keinen Schritt hinterher zurück. Und am Ende eines Prozesses sage ich das auch klipp und klar. Und da kann man sich dagegen wenden oder dafür sein. Ist natürlich immer naheliegend, vielleicht mit dem Lehrer zusammenzugehen. Aber das ist nicht unbedingt gewollt.
Kritisch denken und sich seine eigene Meinung bilden. Gar nicht so leicht. Wie macht man das? Ich habe versucht, Dieter, mein Vorbild, zu imitieren. Und manchmal habe ich sogar versucht, noch viel kritischer zu sein als er.
Du warst immer einer, der querdachte. Auch bei vielen Beiträgen, kann ich mich noch erinnern, musste ich immer sehr viel überlegen. Wie meint er denn all das jetzt? Ne? Also so rum oder so rum. Und von daher warst du ein interessanter Typ, ne? Mit dem man sich auseinandersetzen musste. In einzelnen Sachen und Begründungen ging es da auch manchmal ein bisschen so quer.
Und Dieter, unser Lehrer, hört zu. Geduldig. Er will mit uns reden wie mit Erwachsenen. Deswegen duzt er uns. Und wir duzen ihn.
Und dieses Duzen war mir sehr, sehr wichtig auch, weil das sollte nicht nur so eine Pseudo-Partnerschaftlichkeit oder so etwas hervorbringen, sondern wirklich der Versuch, etwas auf Augenhöhe zu regeln und um den anderen auch die Freiheit des Gedankens zu lassen. Das hatte bei den Kollegen Aufsehen erregt. Ne? Die haben gesagt, ja mal, wenn du die duzt, dann kannst du denen keine schlechte Zensur geben. Doch, sage ich, kann ich schon, aber ich gebe die vielleicht ein bisschen anders als ihr, weil ich mich verpflichtet fühle, mit ihm darüber zu reden, mich darüber zu verständigen, warum ich es tue und nicht einfach von oben herab einfach eine schlechte Zensur gebe.
Und eine dieser schlechten Noten habe ich bekommen. Meine schlimmste. kurz vor dem Abitur war das. Ich schreibe am Thema der Klausur grandios vorbei und bekomme eine 5. Ein Riesenschock war das für mich damals. Ich mache mir zum ersten Mal ernsthaft Sorgen um mein Abitur. Aber noch viel größer sind die Sorgen, was das eigentlich zwischen mir und Dieter bedeutet. Klar, er hat mir eigentlich schon immer Noten gegeben. Aber mit dieser 5 ist klar, wer hier der Chef im Ring ist. Es ist ernüchternd und enttäuschend. Aber Dieter, mein Idol, ist auch nur ein Lehrer. Eine Autorität im Klassenzimmer, die keine sein will. Die alte Fünferklausur habe ich bis heute behalten. Nicht nur im Kopf. Sie existiert sogar noch auf dem Dachboden meiner Eltern. Es ging um das Entstehen von Zeitbewusstsein, ausgelöst dadurch, dass Menschen immer enger miteinander leben und arbeiten. Und ich habe eine Abhandlung drüber geschrieben, das ist mir jetzt peinlich, wie sich Uhren technisch und kapitalistisch entwickelt haben. Voll daneben. Ich ziehe die Arbeit aus der Tasche raus und zeige sie Dieter.
Aufbau der Klausur, Vernachlässigung der gemachten Rechtschreibung steht denn ebenso im Wege. Ja? Halte ich nicht demnächst an die Aufgaben. Ja, nicht an die Aufgabenstellung halten. Das sehe ich jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal. Ne? Das waren deine eigenen Gedanken, die dir dann gekommen sind. Ne? Ja, ja. Ja, würde ich wahrscheinlich heute auch so bewerten.
Aber wenn ich auch lese, was ich oder wie ich formuliert habe, das ist so ein Deutsch, an dem ich mich irgendwie so entlang gehangelt habe. Also, oder hier, guck mal, so in jeder zweiten Zeile irgendwie ein Rechtschreibfehler, Ausdruckfehler, Grammatikfehler und ganz viele Zeichensetzungsfehler. Also das ist irgendwie, mein Gott, ey, was, habe ich dich nicht damals damit gequält?
Nein. Ich würde mal sagen, das ist so in dieser Hinsicht, oh, das geht ja noch.
Für Dieter war meine verrissene Klausur anscheinend noch so gut, dass er mir dafür eine 5 plus gegeben hat. Und diese gute 5, die wurmt mich damals total. Einfach abhaken kann ich sie nicht. Ich will den Text total gerne verstehen, aber es macht einfach nicht Klick.
Ich habe dich auch immer sehr so im Gedächtnis als unzufrieden. Ne? Also nicht einer, der mit dem zufrieden war, was er da so gerade macht, erreicht hat oder so, sondern immer einer, der eher unzufrieden gewesen ist, mit sich selbst, mit anderen. Ne? Wenn das letztlich dazu führt, wie es bei dir ist, ne? Dass man das Heft dann in die Hand nimmt und sagt, komm, jetzt reiße ich mich noch zusammen und werde da besser, dann ist das natürlich gut. Aber bei vielen geht es auch wirklich dann so weit, dass die ihr Selbstvertrauen da verlieren. Ne?
Auf dem Gymnasium damals habe ich Riesenprobleme, Texte zu verstehen. Manchmal war das so, dass ich einen Text gelesen habe und je mehr ich drüber nachgedacht habe, umso mehr sind da Sätze und Wörter einfach nur verschwommen. Am Ende habe ich gar nicht mehr den Sinn erkannt. Nach dem Zivildienst habe ich dann Kommunikationswissenschaft studiert und als Nebenfach Germanistik. Ausgerechnet Germanistik. Das war noch eines meiner Problemfächer in der Schule. Und erst viel später habe ich begriffen, warum ich das eigentlich studiert habe. Ich habe mir nämlich selbst beweisen wollen, dass ich doch mit schwierigen Texten umgehen kann. Und in meiner allerletzten Uni-Klausur habe ich dann noch einmal über das Zeitbewusstsein geschrieben. Dieses Mal mit Erfolg.
Unzufriedenheit zeugt ja davon, dass ich irgendwie etwas will. Ich habe eine Zielvorstellung oder so etwas, an der ich mich messe. Finde ich total gut.
So wie Dieter gerade über mich spricht, hört er sich an wie ein Lehrer, der mir ein Zeugnis ausstellt. Dauernd redet er davon, dass meine Auseinandersetzung mit mir selbst von etwas Gutem zeugt. Ja, da hat er recht. Im Unzufriedensein, da war ich nicht nur gut, da war ich sogar sehr gut mit Sternchen. Und erst jetzt kapiere ich, dass diese Eigenschaft, an der ich als Schüler beinahe verzweifelt wäre, mein Motor war, um mich zu verändern und um zu lernen. Und erst jetzt kann ich auch mit meiner Unzufriedenheit mal so richtig zufrieden sein. Eine Hammererkenntnis. Fühlt sich so an, als ob ich ein zweites Mal die Reifeprüfung bestanden hätte. Nach dem Abi brauche ich noch ein ganzes Jahr, um mich dann endgültig von meinem Sovi-LK-Lehrer Dieter abzunabeln. Zusammen mit meinem Schulfreund Andreas mache ich 1996 so eine Art Gesellenstück. Ein kleiner Scherz, inspiriert von Dieters Anekdoten über Autoritäten. Mit dem Wissen, das mir Dieter damals am Computer beigebracht hat, fälschen Andreas und ich einen Brief und wir erfinden das Institut für Seuchenprophylaxe. Komplett designt mit glaubwürdigem Briefpapier. Und diesen Brief schicken wir Dieter direkt ins Lehrerzimmer.
Da ihre Urinprobe aufgrund von Personalmangel im Laborbereich unseres Hauses eine Zeit lang tiefgefroren aufbewahrt werden musste, muss zur genaueren Abklärung ihres Krankheitsbildes eine erneute Urin wie Kuliru. Was ist denn das? Eine Kuliurinprobe genommen werden, bei der auch anale Eingriffe nicht auszuschließen seien.
Okay. Ganz ausgereift war unser Humor da doch noch nicht. Aber zumindest fordern wir unseren Lehrer sehr förmlich dazu auf, an 5 verschiedenen Tagen ins Krankenhaus zu kommen zu Vorsorgeuntersuchungen und dass er bitte seine Krankenkassenkarte nicht vergisst.
Nee, ist nicht bei mir angekommen. Vielleicht hat der Herr Rosendahler sofort nachgefragt oder so etwas, weil das eigentlich über ihn als Schulleitung. Er ist nicht bei mir angekommen. Nee, aber ist schön. Sehr schön. Wir bedauern ihn mitteilen zu müssen. Ja.
Na, was hat uns denn da geritten?
Na, wir wollten es dem alten Herrn irgendwie heimzahlen. Der hat uns doch gesagt, wie man Autorität vorgaukeln kann. Und da wollten wir ihm zeigen, wir haben es gelernt.
Och, ich glaube nicht, dass wir ihm was heimzahlen wollten, sondern wir wollten uns nochmal in Erinnerung rufen. So kommt mir das eher vor. Wir wollten nochmal zeigen, aber wir sind's doch, Dieter. Du kannst es doch jetzt ein Jahr nach der Reife nicht vergessen haben.
Und natürlich wollten wir ihm auch beweisen, dass wir den Apfelcomputer jetzt genauso gut beherrschen wie er. Dachten wir.
Ja, das ist natürlich hier schon vom Layout her gesehen nicht so gelungen, ne?
Was? Jetzt gibt's Kritik an dem Scherz.
Hier, guck mal, wir sind ja am Freitag. Guck mal hier, da müsste das hier hin oder da müsste das hier 0205 und so, ne? Statt seinen Test rein. Da ist das Layout durchbrochen.
Ja, Dieter, mein alter Lehrmeister im Kritischsein. Voll in seinem Element. Aber dieses Mal juckt mich dieser Fehler nicht. Da ist er mir einfach zu pingelig.
Haben wir zumindest dann diese Art von Prüfung des Dieterschen Humor dann bestanden?
Ja, doch, ja, bestanden, würde ich schon sagen. Ja, das ist schon gut gelungen. Das ist schon sehr reif.
Humorreife also bestanden. Nail al-Saidi hat sich in seine Vergangenheit begeben, um sein Abitur-Ich kennenzulernen. Hier ist die 100.
Deutschlandfunk Nova 100.
Die USA sind ja irgendwie alles, ne? Wenn man in die größeren Städte geht, dann wird einem klar, New York oder Boston, das ist urban, das ist bunt, das ist weltoffen. Weltoffener geht es eigentlich kaum. New York zeigt, die USA sind das Einwanderungsland überhaupt. Es geht aber auch anders in den USA. Es gibt da auch das genaue Gegenteil. Mittendrin, Bible Belt, Trump Land. Da ist Amerika vor allen Dingen weiß. Da ist Amerika christlich und sehr konservativ. Rebecca Entler war in Fort Smith im Bundesstaat Arkansas. Sie hat da zufällig Raifa Yassin getroffen in einer Highschool. Und in New York, da wäre Rebecca dieses Mädchen wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, hier aber schon. Denn Raifa trägt Kopftuch. Und das ist dort eine Dauerreifeprüfung.
Am Dienstagmorgen, dem 8. November 2016, fährt Raifa Yassin nicht wie sonst üblich zu ihrer Highschool, sondern sie nimmt ihren weißen Mercedes und fährt damit zum Baker Senior Center. Das ist ein Seniorenheim im Zentrum der Kleinstadt Arkansas. Es ist kurz vor 7 Uhr, sie steigt aus und geht vorbei an einer Traube von Menschen, die vorm Eingang stehen, geht rein hinter die Tische und pinnt sich dort ein Schild mit der Aufschrift Volunteer unter ihr Kopftuch. Ehrenamtliche Wahlhelferin für die US-Präsidentschaftswahl. 12 Stunden lang. Ehrenamtlich, ja. Aber sie ist auch nicht blöd. Raifa weiß genau, dass das auf ihren College-Bewerbungen super gut aussehen wird. Dafür nimmt sie auch die krummen Blicke auf ihr Kopftuch in Kauf. Denn davon gibt es eine Menge hier in dem Süden der USA. In einer Gegend, die ultra-konservativ ist, ziemlich arm und auch sehr christlich geprägt ist. Das weiß Raifa. Sie hat sich auch mental darauf eingestellt. Aber trotzdem, dieser Tag an der Wahlurne. Später wird sie sagen, das ist einer der längsten Tage ihres Lebens gewesen. Und weil sie sich auch so langweilt, macht sie etwas, von dem sie weiß, dass es falsch ist. Aber man kann sie gut verstehen. Sie schielt auf die Wahlzettel der Menschen, die dort ihre Stimme abgeben.
whenever they were scanning their, you know, tickets, they would look at me, and I would kind of look at the paper, and I'd, Trump. And even my teacher, she voted for Trump. And it was so hard seeing, like, all these, like, ballots going in. I almost wanted to just take them out and throw them away. But I was like, no, can't do that now.
Reifa lebt schon ihr ganzes Leben hier in Arkansas. Und sie hat es jeden Tag im Wahlkampf mitbekommen. Trump bekommt super viel Zuspruch, vor allem für seine Islamhetze. Aber dass so viele Menschen vor ihren Augen für ihn abstimmen würden, das trifft sie doch sehr. Sogar ihre eigene Lehrerin, die sie so mag. Sie kennt die Menschen. Einige davon so gut, dass sie, sobald sie zur Tür reinkommt, weiß, wie sie abstimmen werden.
Because I had my friend, she was also volunteering with me. I was like, that's Trump supporter. And I was right every single time.
Ihr Kopftuch ist quasi der große rosa Elefant im Raum. Die Trump-Wähler werfen schiefe Blicke auf sie. Und es ist auch eine merkwürdige Situation. Diese 17-Jährige hier setzt sich ehrenamtlich für die Demokratie ein, für ihr Land. Und vor ihr sind Menschen, die für Trump abstimmen. Einen Präsidenten, der so offensichtlich antimuslimisch ist.
It was a little awkward, because people were kind of looking at me like, what is she doing here, you know? They wouldn't give me dirty looks, but they would kind of, you know, be like, oh, what is, you know, kind of thing, you know? So that was pretty weird, because there's a lot of things that Trump has said that were very, like, hurtful towards Muslims.
Klar, die Leute da stimmen ja nicht nur für den Kandidaten ab, sondern auch für seine Inhalte. Die Wähler finden dort wirklich gut, was er sagt. Am 29. Januar 2017, da ist Donald Trump seit gerade mal 9 Tagen an der Macht. Er hat gleich per Dekret die Einreise für Menschen aus 7 überwiegend muslimisch geprägten Ländern verboten. Und er hält sich auch an andere Wahlkampfversprechen. Keine syrischen Flüchtlinge mehr aufnehmen. An diesem Tag schreibt Raifa einen Facebook-Post.
This is my father, Hisham Mahmoud Yassin. He is a United States citizen. We are Muslim. If my dad hadn't come over here from Syria 21 years ago, my family and I would either be suffering in Syria, refugees somewhere in the world, or dead.
Sie schreibt, dass ihr Vater vor 21 Jahren aus Syrien nach Arkansas in die USA ausgewandert ist. Nur deswegen lebe ich heute nicht im Krieg, schreibt sie. Nur deswegen bin ich nicht auf der Flucht oder sogar tot.
We are all supposed to be united. Hashtag no ban, no wall.
Es klingt ein bisschen so, als würde Raifa auf Facebook die Weltlage für Dummies erklären. Oder für Amis. Denn viele können oder wollen nicht verstehen, dass Flüchtlinge dem Krieg entfliehen. Dass sie eine Chance auf ein Leben in Freiheit haben wollen. Und Amerika, das ist doch das Land der freien Menschen, schreibt Raifa. Dort, wo niemand aufgrund seiner Herkunft, seines Geschlechts oder seiner Religion verurteilt wird. Wir sollten doch zusammenstehen. Den Text hat Raifa zusammen mit einem Selfie gepostet. Es zeigt sie mit einem schwarzen Kopftuch und ihren blauen Augen. Sie steht zusammen mit ihrem Vater Hisham, der ist so leicht an sie gelehnt, so um die 50, mit einem Bart, rosa Poloshirt. Die beiden lächeln und im Hintergrund sieht man das Meer und blauen Himmel. Raifa kennt Syrien nur aus den Sommerurlauben. Sie ist 1999 in der syrischen Stadt Duma geboren worden. Als Säugling zieht sie mit ihrer Mutter und ihrem älteren Bruder in die USA, wo ihr Vater schon ein paar Jahre zuvor hingeflogen ist und sich dort ein Leben aufgebaut hat. In der Kleinstadt Fort Smith eröffnet Raifas Vater einen Gebrauchtwagenhandel. Den führt er so erfolgreich, dass die Familie es sich leisten kann, zum einen Geld zu den Verwandten nach Syrien zu schicken, zum anderen aber auch für die Familie selbst ein schönes Haus in Duma zu bauen. Das steht jetzt nicht mehr. Denn das war vor dem arabischen Frühling, vor dem Bürgerkrieg. Heute liegt das Haus der Familie in Schutt und Asche.
Last time I went was 2010. My house now, I can't go back at all because my house is bombed, it's destroyed.
Das Leben der Familie in Arkansas ist anfangs ein sehr einfaches und ruhiges. Vor allem deswegen hat sich Raifas Vater diese Gegend ausgesucht. Es ist billig hier und jeder hat viel Platz, man wird in Ruhe gelassen. All das gefällt ihm.
And it's all been amazing and great and everything. And then 9/11 happened.
Aber diese Ruhe währt nur kurz, denn nach den Anschlägen vom 11. September kochen überall in den USA offene antimuslimische Stimmungen hoch. Auch hier in Arkansas. Zum Beispiel gegen Raifas Mutter Nibal.
My mom tells me stories about like people that have said mean things to her and you know, because they think Muslims are terrorists because of the 9/11 attack.
Klar muss das eine angespannte Zeit gewesen sein nach dem 11. September. Reifa selbst erinnert sich nicht. Sie ist 2001 auch erst 2 Jahre alt. Ihre Kindheit ist für sie glücklich und unbeschwert. Das Einzige, woran sie merkt, dass sie vielleicht ein bisschen anders ist als die anderen Kinder, ist, wenn die sich über ihr Pausenbrot lustig machen.
And people would always be like, oh my god, what are you eating? You know, that's so weird. So I
always... What were you eating?
I was eating, like it would be a sandwich. It's called Lebanais.
Aber Reifa hat viele Freunde und mal abgesehen von ihrem Oh, what are you eating? Lunchpaket findet sie sich selbst auch ganz normal. Vielleicht auch deswegen, weil sie sich selbst so normal findet, trifft sie mit 11 Jahren eine folgenschwere Entscheidung: den Hijab Vollzeit tragen. Ein Schulwechsel auf die Junior High steht an. Reifa möchte an ihrer neuen Schule von Anfang an das Kopftuch tragen. Kopftuch, ja oder nein? Das ist eine Frage, die normalerweise erst im Islam dann ansteht, wenn aus einem Mädchen eine Frau wird, also wenn sie zum ersten Mal ihre Periode hat. Das ist bei Reifa noch nicht so weit. Aber sie trifft eine sehr pragmatische Entscheidung.
I thought to myself, what if I, you know, hit puberty like in the middle of my junior high, but everybody's already seen my hair. So I just decided that I was going to wear it and just keep wearing it. And my parents, they didn't really like that at first.
I told her, no, you still have time, maybe another year, no problem. She said, no, I want to, when I go in Ramsey school, I want to be with my hijab.
Reifas Eltern finden ihre Tochter noch zu jung für den Hijab. Und sie befürchten auch, dass die Tochter das Kopftuch irgendwann satt hat. Aber Reifa setzt sich durch.
Honestly, when I was little, I didn't really care about the way I looked. Like, I didn't care about my hair, I didn't care about my face, I didn't care about makeup. It didn't matter to me, so I feel like that's why it was an easier choice for me.
Als Kind ist es ihr egal, wie sie aussieht. Jungs gefallen, das ist noch gar kein Thema. Daher ist die Entscheidung für das Kopftuch auch gar nicht so schwer, sagt Reifa. Aber dann, 2, 3 Jahre später, da ist plötzlich alles anders. Reifa ist mitten in der Pubertät. Sie ist eine hübsche, junge, sehr meinungsstarke Frau mit guten Noten. Und nicht ihre Haare zeigen, das ist jetzt nicht mehr die größte Herausforderung. Die kulturellen und religiösen Erwartungen, die ihre Familie an sie hat, das ist die größte Herausforderung.
One time I was sitting with my guy friend outside of school, like just on the bench. And I'm not gonna lie to you, it did kinda, you know, a little bit. And my dad found out.
Reifa ist inzwischen ein Teenie. Da verknallt man sich halt. Normal. Im letzten Sommer, da ist sie 16, unterhält sie sich nach der Schule mit einem Jungen, den sie auch ein bisschen gut findet. Und ihr Vater erwischt sie dabei.
He got really mad. He told me, why are you sitting with a guy that's like an hour after school and you're still at school? What's going on? I was like, Baba, he's just my friend. Chill out. Yeah, it's just because what I think is okay here is not okay over there.
Reifa darf sich nicht mit Jungs unterhalten. Ihre Kultur verlangt von ihr, dass sie den Kontakt zu Jungs zu einem Minimum hält. Der Vater ist sauer und fühlt sich von seiner Tochter hintergangen. Die Kultur ihrer Familie, die Benimmregeln und die Verbote des Vaters, das alles steht im krassen Kontrast zu dem Alltag ihrer Gleichaltrigen. Ich kann mir auch keinen größeren Widerspruch als diese beiden Welten vorstellen. Und Reifa, die ist irgendwo dazwischen zu Hause. Der bleibt ja auch gar nichts anderes übrig, als irgendwie zu versuchen, das alles miteinander zu vereinen. Ein Dauerspagat.
How is it to be in between two worlds that don't really, at least
they don't really mix?
Cliche, but maybe that.
Yeah, they don't really mix. To be honest, they don't get along well. I guess is what I should say. It's kind of hard sometimes.
Reifa kennt den kulturellen Background ihrer Familie. Sie weiß, wie das Leben ihrer Eltern in Syrien war. Und deswegen macht sie etwas ganz Bemerkenswertes. Sie vergleicht sich nicht nur mit den anderen US-Teenagern, sondern sie misst ihr eigenes Leben auch an dem Standard ihrer Eltern von früher.
My mom, she would tell me, my dad, he wouldn't even let me, like, her uncle's house was the second door, you know, and it was on this side. And my dad would not let me go to their house alone.
Die Mutter durfte als junges Mädchen keinen Fuß alleine vor die Tür setzen. Das will die Mutter auch für ihre Tochter gar nicht. Deswegen darf Reifa auch alleine tagsüber raus.
She knows that here you can't do that. You know, you can't lock your girl up. And it's very hard on my dad, to be honest. Like, I feel like if my dad could lock me up and leave me at home, he would not mind.
Man kann hier schon fast hören, wie sie mit den Augen rollt. Aber das macht das, was sie sagt, nicht weniger krass. Raifa glaubt wirklich, dass ihr Vater sie am liebsten einsperren würde, wenn er könnte.
In our religion and our culture, the girl is not supposed to be out of her home more than 10 o'clock. Why? That's for her protection. Because teenager, you never know what they think.
Jungs, Teenager. Das sind in den Augen von Raifas Vater unberechenbare Wesen. Raifas Sicherheit, das ist seine wichtigste Aufgabe. Und für diese Sicherheit kann er eben nur dann sorgen, wenn er immer genau weiß, wann sie wo ist, mit wem sie was macht. Und ja, das könnte tatsächlich auch genauso gut ein Satz sein, den jeder US-Papa von sich gibt, wenn es um seine Tochter geht. Bei all diesen Unterschieden vergisst man schnell, dass es eben auch Gemeinsamkeiten gibt. Nicht nur Raifa, sondern ihre ganze Familie versucht irgendwie mit diesem Dauerspagat klarzukommen. Sie versuchen, so gut es geht, reinzupassen, auch wenn das nicht immer einfach ist.
This is in Santa Monica, Santa Monica, Los Angeles. See, that's me and my dad, my butt. Ignore that. And that's my baby brother.
Raifa zeigt mir hier Strandfotos. Sie trägt so etwas, was ja, ich als nicht figurbetonten Ganzkörperanzug beschreiben würde, dort am Strand in Kalifornien. Ihre Mutter trägt ungefähr das Gleiche. Schwimmen ist darin kein Problem, sagt sie. Aber in der Sonne, da ist es schon sehr warm.
It's really hot, but you get used to it. Yeah, you just get used to it.
Ihr Vater und ihr Bruder tragen beide Shorts.
Sometimes I really want to wear shorts. You know, I'm not gonna lie, like sometimes I really want to wear shorts.
Raifa weiß genau, was in meinem Kopf vorgeht, noch bevor ich irgendwas sagen kann. Shorts, natürlich. Und ja, sie hätte auch sehr gern einen Freund. Und natürlich würde sie abends auch super gern einfach mal mit ihren Freundinnen ausgehen. Es ist auch unfair. Ihr Bruder darf mit seinen Freunden Europa ganz alleine bereisen und sie darf noch nicht mal mit ihren Freundinnen zur Mall gehen.
For me, it's not really fair. I'm not gonna lie to you, like, that's an aspect that I really don't like.
Sie versucht gar nicht erst, mir irgendwas vorzumachen. Ein muslimisches Teenager-Mädchen in einer amerikanischen Kleinstadt sein, das ist scheiße schwer. Jeden Tag muss sie überlegen, was ist wichtiger. Ein Teenie sein oder eine gute Muslima.
Without my hijab on, I look like any American white girl. I'm blue eyes, blonde hair. I look like any other American girl.
Ja, sie würde wirklich nicht auffallen mit ihren blauen Augen. Und auf einem Bild, das sie mir zeigt, da hat sie lange blonde Haare, fast bis zum Po. Sie trägt Make-up und ein rotes Kleid mit Ausschnitt.
That's you?
Yeah.
Without this?
Yeah, because it's an all-girls wedding.
Oh, what? But there should be a groom.
Well, the groom comes in and we cover up.
Eine Hochzeit, auf der Männer und Frauen getrennt voneinander feiern. Das ist für mich was komplett Neues. Und doch, das Foto, das mir Raifa da zeigt, das kenne ich. Das könnte genauso gut das Foto einer Prom sein. Aufgetakelte Teenager-Mädchen posieren mit schicken Frisuren und aufwendigen Kleidern.
I would like to go to prom, but I don't think I will be going.
Because there was a Muslim boy asking you?
I can't go with them even though. Unless he's my brother. I mean, and I'm not trying to take my brother to prom, so.
Den großen Bruder mit zum Schulball nehmen, nur damit man überhaupt hingehen darf, finde ich jetzt auch nicht die ideale Lösung. Das Highschool-Mädchen Raifa möchte zur Prom. Die Muslima Raifa hat eingeschärft bekommen, das ist nicht der Ort für sie.
It's not really a place for a Muslim, because everybody is dirty dancing and or, you know, touching up on a guy or, you know, doing something and.
Ja, Raifas Beschreibung der Prom erinnert mich ein bisschen mehr an ein Rap-Video als an die spießige Veranstaltung, die ich als Prom kennengelernt habe. Vielleicht muss sie das auch, dieses amerikanische Leben ein bisschen mehr dämonisieren, damit sie es nicht so sehr vermisst. Der Eiertanz zwischen den Kulturen ist eh krass genug für einen Teenager. Dann kommt zu allem Überfluss auch noch Donald Trump.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown. Of Muslims entering the United States.
Und mit ihm eine neue Welle Fremdenhass. Auch in Fort Smith. Der Hijab verkörpert alles, was Trump und seine Anhänger hassen. Und das ist jetzt die ganz neue Bewährungsprobe. Nicht mehr nur die persönliche, sondern Raifa muss jetzt die gesellschaftliche Muslima sein.
With the whole Trump situation, honestly, the hijab now is like a target on your head. Because people know, okay, she's Muslim.
Das Kopftuch, eine Zielscheibe auf Raifas Kopf. Jeder Idiot, der was gegen den Islam hat, muss sich nur umschauen und entdeckt als erstes die Kopftuchträgerin, der er die Schuld an allem geben kann. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er dabei auf Raifa trifft, ist groß. Denn die muslimische Gemeinde ist sehr klein und es tragen bei weitem nicht alle Frauen ein Kopftuch.
People put their middle finger at me while I'm driving. And it's just like, what have I done to you? I haven't done anything to you. And it's just been really hard because people now are thinking that it's okay. Like, because our president is, let's say, I'm not going to say racist, but Islamophobic. So it's, people are now thinking that it's okay. Some people that you wouldn't even have thought of.
Wenn sich der Präsident das erlauben kann, dann können es seine Anhänger ja wohl auch. Hauptsächlich sind es rassistische Bemerkungen. Menschen, die einfach fuck you zurufen oder obszöne Gesten machen. Es gab auch mal eine Frau, die versucht hat, ihr das Kopftuch runterzureißen. Im Oktober 2016 wurden auch noch beide Moscheen in Fort Smith vandalisiert. Das Überwachungssystem hat drei junge Männer dabei gefilmt, wie sie mit Spraydosen, Schilder, Fenster und Wände beschmieren, die ganze Außeneinrichtung durch die Gegend schmeißen.
It was completely covered in cuss words and go back to your country and swastikas and so much. It just makes us question why.
Ein paar Mal, da hat sie das Szenario in ihrem Kopf durchgespielt. Was würde passieren, wenn sie den Hijab ablegen würde? Raifa ist schon klar, das würde vieles einfacher machen. Nicht in ihrer Familie, da auf gar keinen Fall, aber in ihrem amerikanischen Leben, da mit Sicherheit.
I really love the hijab. But if I were to put my hijab as an obstacle in front of me, like in front of, like, oh, I'm not going to be able to do things, then I'm not going to be able to do a lot of things.
Raifa liebt es, den Hijab zu tragen. Es ist ein Teil von ihr geworden. Wenn sie heute dem Kopf doch die Schuld dafür gibt, dass sie womöglich in der Zukunft bestimmte Ziele in ihrem Leben nicht erreichen wird, dann macht es gar keinen Sinn, es zu tragen. Das hat Raifa auch so ihrem Vater gesagt. Der fand nämlich nicht, dass Jura studieren eine gute Idee sei. Mr. Yassin glaubt, dass Klienten in seiner Tochter nur das Kopftuch und nicht ihr Studium und ihre ganzen Kompetenzen sehen werden und dass sie es deswegen als Juristin schwer haben könnte. Kurz nach unserem Gespräch hat Raifa ein Vollstipendium für die Universität von Arkansas bekommen. Diesen Sommer beginnt ihr Studium und sie weiß ziemlich genau, was sie machen will.
So, yeah, I'm happy. Law school first and then maybe some congresswoman or something, I don't know. Who knows? We'll see.
Fachanwältin für Immigrationsrecht werden und Illegalen helfen. Und wenn sie sich darin erstmal einen Namen gemacht hat, dann will sie in die Politik gehen und Kongressabgeordnete werden. Das klingt nach einem ganz schönen erwachsenen Plan. Und zumindest ihren schärfsten Kritiker, ihren Vater, den hat sie in der Zwischenzeit davon überzeugt. Raifa, das kleine blonde Mädchen mit dem seltsamen Pausenbrot. Raifa, der verkleidete Teenie, der nicht mit den Jungs reden darf. Raifa, die engagierte Wahlhelferin mit dem Kopftuch, die auf der Straße beschimpft wird. Aber Raifa Yassin, die aufstrebende Immigrationsanwältin, die für den amerikanischen Kongress kandidiert? Ja, es gibt sicherlich absurdere Ziele für jemanden, der sein Leben im Dauerspagat verbringt.
Mit Kopftuch im Trumpland. Rebecca Endler hat Raifa in Fort Smith in Arkansas getroffen.
Deutschlandfunk Nova 100.
Er hatte es geschafft. Nennen wir ihn mal George. Anerkennendes Nicken hat er bekommen von uns, Schulterklopfen. George, der war jetzt wer? Weil er Sex hatte, als erster von uns im Freundeskreis. 14 waren wir da, glaube ich, ungefähr. Und ja, George war auf einmal irgendwie in einer anderen Liga. Dieses erste Mal, ne? Wie oft wir darüber früher geredet haben und was für Vorstellungen wir hatten, irgendwie absurd. Danach sind wir echte Männer oder so, sind irgendwie anders, erwachsen vielleicht. Das erste Mal gilt ja tatsächlich als die Reifeprüfung. Dieses erste Mal Sex, das, wenn wir ehrlich sind, Jungs, meistens ziemlich schnell vorbei ist wieder. Wolfram Hucke hat sein erstes Mal mit 31 Jahren gehabt. Bis dahin hat er sich als noch nie Mensch bezeichnet. Er hat darüber 2012 eine Doku gedreht, Love Alien. Und als er dann sein erstes Mal Sex und Beziehung hatte, hat er ein Buch über alles geschrieben. Hallo Wolfram.
Moin.
Schauen wir doch mal auf die Zeit, in der es normalerweise losgeht. Die meisten Deutschen, das habe ich nochmal nachgeguckt, haben so mit 17 das erste Mal Sex. Wie war es bei dir so mit 17, 18 und den Mädels?
Ich habe mich interessiert, ich habe mich, glaube ich, auch bemüht, ich habe mich auch regelmäßig verliebt, eigentlich so schön regelmäßig einmal im Jahr, aber es hat nicht funktioniert, also es ist nichts passiert. Ich habe immer darauf gewartet, dass was passiert. Ich wusste nicht genau, was da passiert. Also jetzt interessierst du dich für ein Mädel und da ist die und dann fängt man vielleicht an, sich so Zettelchen zu schreiben, wobei das mit den Zettelchen ist eher so, wenn man 13, 14,
oder was?
Genau, das ist eher so ein 13, 14 und dann wusste ich nicht, wie geht's denn jetzt weiter, was ist denn der nächste Schritt? Und dann stand ich so ein bisschen hilflos da, aber bei den anderen hat das ja auch irgendwie geklappt. Da habe ich gedacht, irgendwas muss da jetzt passieren, aber es ist nichts passiert.
Hattest du denn so Situationen, wo es dann irgendwie näher wurde? Waren das tatsächlich so Situationen oder kam es gar nicht erst dazu?
Ich glaube, also im Nachhinein betrachtet, glaube ich, hätte ich schon Chancen gehabt und bin dann im entscheidenden Moment halt sehr, sehr schüchtern gewesen, weil ich ein paar Mal auch mich tatsächlich getraut habe. Also auch das gab's. Ich glaube mal mit 14, 15. Also es gab schon so Situationen, wo ich mich auch offenbart habe und so und dann eben abgewiesen worden bin. Und dann habe ich mich lange Zeit nicht mehr so richtig getraut.
Du hast gerade schon gesagt, bei den anderen hat es irgendwie geklappt. Was hat das mit dir gemacht? Weißt du noch, was du damals gedacht hast?
Ich glaube, ich habe nicht so viel über die anderen nachgedacht, aber ich habe irgendwann gemerkt, doch, die Mädels interessieren mich und ich würde da so wahnsinnig gern mal jemanden haben und irgendwie knutschen und was man da alles so macht, aber ich kriege das nicht hin. Mit mir, also mit 17, habe ich noch nicht dieses Problem so gehabt. Da habe ich gedacht, naja, irgendwie bin ich jetzt schon ein bisschen spät dran vielleicht, aber das kommt noch. Also mit 17 habe ich noch nicht gedacht, das klappt überhaupt nicht. Der Gedanke kam ein bisschen später, so mit 19, 20, wo ich dann gedacht habe, irgendwas läuft hier schief.
Aber was hast du denn gedacht so mit 19, 20 dann, was da schief läuft?
Naja, was konnte ich nicht so genau benennen. Das kann ich übrigens bis heute nicht. Also da tue ich mich tatsächlich schwer. Aber ich habe gemerkt, irgendwie, ich interessiere mich und ich komme ab einem bestimmten Punkt nicht weiter, obwohl ich eigentlich kein schüchterner Typ bin. Und dann habe ich eben wirklich gedacht, also dann, ich glaube, das ist ein Alter, da bezieht man alle Probleme sozusagen auf sich selbst. Und da habe ich wirklich gedacht, scheiße, die Mädels wollen dich nicht, du bist nicht gut genug, vielleicht siehst du nicht gut genug aus oder du interessierst dich für die falschen Mädels, was auch immer. Jedenfalls waren das eher sehr starke Selbstzweifel. Warum will mich keine? Das muss irgendwie an mir liegen. Ist an mir was komisch? Und dann habe ich angefangen, mich extrem stark selber zu beobachten, was es nicht einfacher gemacht hat, weil man irgendwie in dem Moment ja möglichst locker sein soll. Und wenn man dann aber irgendwie auf alle Signale achtet, die da sind oder nicht da sind, wird man extrem unlocker. Und dann,
das heißt, es wurde Stress für dich tatsächlich?
Es war so, also ja. Also wenn man sich tatsächlich mal näher gekommen ist, es kann ja auch ein Nachmittag sein, wo man irgendwie spazieren geht oder was weiß ich, irgendwie
Kaffee trinken
geht, genau. Das war Stress für mich, weil ich angefangen habe, alles zu analysieren und so total verkopft war und dann wirklich, ja, eigentlich so eine Lähmung hatte, so eine Angstlähmung ab einem bestimmten Punkt, weil ich gedacht habe, oh Gott, was passiert jetzt?
Hast du denn mit irgendjemandem darüber gesprochen, mit deinen Freunden zum Beispiel? Ich erinnere mich, bei uns war das natürlich irgendwie mit 17 total Thema, aber danach hat man ja auch über Beziehungen immer wieder gesprochen. Du hattest keine.
Es gab gute und enge Freunde, vielleicht eins, zwei, mit denen ich über das gesprochen habe. Und zwar so vielleicht eben ab 19, 20, als ich anfing, da wirklich drüber nachzugrübeln und dann nächtelang wach lag, weil ich unglücklich verliebt war und weil es nicht geklappt hat mit dem Mädel. Und ja, dann gab es schon Leute, denen ich mich anvertraut habe. So eins, zwei, nicht sehr viele. Die haben mich übrigens ausgelacht dafür. Die haben gesagt, das ist doch Quatsch. Die haben das Problem, was ich hatte, da haben die gesagt, du hast doch da gar kein Problem, jetzt mach dich mal locker. Aber das hat es auch irgendwie nicht besser gemacht, weil ich mich nicht ernst genommen gefühlt habe. Weil ich gedacht habe, nee, aber da stimmt doch was nicht. Seht ihr das nicht?
Hast du dich denn ab irgendeinem Zeitpunkt selbst unter Druck gesetzt? Also nach dem Motto, jetzt muss das irgendwie mal klappen, jetzt muss es doch mal gehen?
Eher im Gegenteil. Ich habe irgendwann, glaube ich, ein bisschen aufgegeben, weil ich gedacht habe, so irgendwie, ich weiß nicht warum, aber wie gesagt, ich habe das extrem auf mich selber zurückgebogen und habe gedacht, da stimmt was mit mir nicht. Und dann habe ich irgendwann angefangen zu denken, naja, dann klappt es halt nicht, dann bin ich es halt nicht wert. Und habe leider, muss ich sagen, und auch das ist extrem unsexy, aber ich bin eher sehr selbstmitleidig geworden tatsächlich und habe mich so ein bisschen, ja, selbst sehr bemitleidet. Die Freunde haben mich eher dafür ausgelacht.
Was haben die Eltern gesagt? Also ist ja so ein typisches Ding, dass Mama irgendwann sagt, ja, hör mal Junge, du musst doch jetzt mal langsam und so.
Nee. Also die wussten, glaube ich, damals nicht so viel davon und wir reden eigentlich bis heute nicht so wirklich über so sehr persönliche Dinge. Die wissen zwar jetzt inzwischen natürlich, was Sache war und auch, wie es im Groben weitergegangen ist, aber da haben wir nicht drüber geredet. Aber das ist auch okay. Also da hatte ich jetzt nicht so ein Bedürfnis, mit meinen Eltern drüber zu reden.
Du hast gesagt, mit den Eltern nicht, auch mit wenigen Freunden so drüber geredet. Dann hast du dich aber entschieden, eine Doku darüber zu drehen. Darüber, dass du noch keine Beziehung hattest, dass du noch nie Sex hattest. Wie kam es dazu? War das so ein Wunsch, jetzt gehe ich das mal an, Therapieersatz oder so?
Es war eigentlich am Anfang weniger der persönliche Wunsch, sondern eher mich, also dieses Thema war mir wichtig und dann kommt das Thema ja medial immer mal wieder vor, Stichwort absolute Beginner oder wie auch immer, man kann ja auch Englisch aussprechen, was weiß ich, 40, da gibt es so einen Kinofilm, Jungfrau 40 männlich sucht oder was auch immer, also es gab da schon Dinge, aber ich habe mich immer falsch dargestellt gefühlt, weil normalerweise diese Leute eher so als Freaks dargestellt werden. Also im Privatfernsehen, was weiß ich, der 45-jährige Muttersohn, der total verlottert zu Hause lebt und irgendwie Modelleisenbahn spielt.
Nach dem Motto, den will ja keiner haben, kein Wunder.
Den will eh keiner haben. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch alles scheiße. Es gibt ja Leute, die haben dieses Problem wirklich und die sehen nicht so aus. Deswegen wollte ich gerne da einen Film drüber machen und da ich eben an der Filmhochschule studiert habe, da macht man halt Filme und anfangs wollte ich den auch nicht über mich machen. Das heißt, ich habe mich dann auf die Suche begeben nach anderen Leuten, die das gleiche Problem haben. Bin dann im Zuge dieser Recherche und im Zuge der Vorbereitung des Films irgendwann drauf gestoßen worden, auch von anderen, die gesagt haben, also meinem Dozenten an der Filmhochschule, der gesagt hat, also dem habe ich mich dann auch offenbart. Ich habe ihm gesagt, warum ich dieses Thema wichtig finde und was ich dazu machen will. Und dann hat er gesagt, hey, aber wenn das so ist, wenn dich das selber betrifft, überleg dir mal, ob du es mit dir selber machen willst. Und das habe ich ausprobiert und dann so ist es dann gekommen. Das war nicht von Anfang an geplant.
War denn das Ziel dieser Doku tatsächlich, ich kriege eine Frau?
Das war anfangs mal das Ziel, da habe ich aber dann relativ schnell gemerkt, das wird nicht funktionieren. Also am Anfang war die Zielstellung des Films, ich werde 30, also der Film, ich habe mich selber genau ein Jahr lang gefilmt, vom 29. bis zum 30. Geburtstag und am Anfang war die Zielstellung, ich versuche mal ein Jahr lang auf Teufel komm raus mit der Kamera meine erste Freundin zu finden. Das war das Ziel, aber es hat nicht funktioniert. Und dann habe ich halt im Laufe des Jahres, also ich habe mich bei ganz vielen Dingen gefilmt, auf der Suche eben nach dieser Freundin und habe irgendwann, spätestens im Schnitt, haben wir dann eben entschieden, okay, wir machen eben einen Film darüber, wie ich keine Freundin finden kann. Weil am Ende des Jahres sozusagen ja kein Ergebnis steht. Das ist eigentlich immer noch so wie am Anfang.
Du hast ja gesagt, du hast es irgendwie alles so auf dich bezogen, warst auch ratlos. Warum ist es jetzt so? Warum finde ich keine Frau, keine Freundin? Gab es irgendwann im Laufe der Arbeit an dem Film so einen Punkt, wo es bei dir Klick gemacht hat und wo du ein bisschen mehr verstanden hast, was da los ist?
Also so richtig verstehe ich es bis heute nicht. Tatsächlich habe ich das Problem heute nicht mehr, aber jetzt so einen Grund oder so eine einzelne Stelle zu benennen, daran hat es gelegen. Es war eine Mischung, glaube ich, aus im falschen Zeitpunkt, also in einem schlechten Alter, also im Teenageralter, ein paar Mal abgewiesen werden. Das ist nicht so besonders gut fürs Selbstbewusstsein und danach habe ich mich halt nicht mehr getraut und dann ist es irgendwann so ein bisschen zu so einer self-fulfilling prophecy geworden, weil ich gedacht habe, das wird sowieso nichts mit dem Mädchen und das auch extrem ausgestrahlt habe, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Ist es eben tatsächlich auch nichts geworden. Ich glaube, das ist der Hauptknackpunkt gewesen. Und dass ich glaube, dass irgendwann, also dass ich den Film habe machen können und dass ich mich dann so damit beschäftigt habe, hat auch was damit zu tun gehabt, dass ich irgendwann gesagt habe, naja, also ich habe mich ein bisschen abgefunden mit meiner Rolle und habe aber auch gesagt, ja, dann scheißegal, dann ist es halt so. Dann mache ich jetzt einen Film drüber, dann wissen es halt alle, aber es ist ja jetzt eh schon wurscht. Also schlimmer als so kann es ja nicht mehr werden. Und ja, genau. Also ich habe irgendwie, bin ich ein bisschen lockerer irgendwann damit umgegangen. Aber das war einfach, glaube ich, das hat einfach was mit Alter zu tun gehabt. Mit Anfang 20 habe ich mich extrem fertig gemacht, was das angeht. Da habe ich wirklich nächtelang wachgelegen. Mit Ende 20 habe ich irgendwann gesagt, ja, was soll ich jetzt noch machen? Jetzt habe ich irgendwie alles ausprobiert. Es ändert sich sowieso nichts. Dann kann ich es auch öffentlich erzählen, weil es ist ja jetzt eh schon wurscht.
Ein typischer Tipp, weil du gerade noch die Nächte beschrieben hast, wo du rumliegst. Ein typischer Tipp von irgendwie anderen Jungs könnte ja sein, geh doch einfach zu einer Nutte. Dann hast du das hinter dir, ja. Und dann wird es vielleicht besser.
Ja, nicht nur von Jungs, es haben mir auch Mädels geraten. Ich habe das tatsächlich auch mal in einem, also es war nicht geplant, aber ich habe das mal versucht, das ist schief gegangen. Also ich war mal in Amsterdam und eigentlich nur für ein Konzert, also als Tourist. Und damals, weiß gar nicht, ob es das noch gibt, gab es eben dieses Rotlichtviertel. Und dann bin ich wirklich mal so aus, es war so eine spontane Ding irgendwie, ohne da groß drüber nachzudenken, zu so jemandem gegangen, zu so einer jungen Frau. Und da ist es aber zu nichts gekommen tatsächlich, weil ich mir dann plötzlich wahnsinnig schäbig vorgekommen bin. Und ich glaube, die war sehr, sehr jung und aus Rumänien und so. Und irgendwie sind bei mir dann irgendwann alle Alarmglocken angegangen. Ich habe mir gedacht, was machst du hier eigentlich? Also ich habe Geld bezahlt, 50 Euro und bin unverrichteter Dinge wieder gegangen. Und genau, also das habe ich dann gemerkt, funktioniert für mich nicht. Und das Zweite ist, eigentlich habe ich mich, also Sex wäre auch schön gewesen, wonach ich mich eigentlich gesehnt habe, war ja eine Beziehung. Also ein Mensch, mit dem man irgendwie vertraut ist und mit dem man irgendwie kuscheln kann, keine Ahnung. Das ist das, wonach ich mich eigentlich viel mehr gesehnt habe, als nach diesem ersten Mal Sex.
2 Jahre nach dem Film kam es dann, genau dazu, also zum ersten Sex, aber auch zu einer ersten Beziehung. Wie war das damals? Wie kam es dazu? Also der Film war ja draußen. Genau. Jeder wusste, was Sache ist. Wahrscheinlich auch die Frau, mit der es dann passiert ist.
Genau, die habe ich kennengelernt. Da lief der Film gerade tatsächlich auf einem Dokumentarfilmfestival in München. Und dann habe ich sie da kennengelernt. Ich glaube, dass sie sich davon nicht hat abschrecken lassen und es kam dann dazu eigentlich, weil sie tatsächlich sehr die Initiative ergriffen hat, also in allem. Ich habe gemerkt, mit der verstehe ich mich gut und so, aber ich hätte mich wahrscheinlich immer noch nicht getraut. Und
also das hat sie gemacht, weil sie es wusste? Sehr bewusst? Also, ist sie da hingegangen und hat gesagt, so, der hat noch nicht... Den besuche ich jetzt?
Nee, ich glaube so nicht. Also ich glaube nicht, dass sie mich spannend fand, nur weil ich noch keinen Sex hatte. Sondern wir sind nach wie vor sehr, sehr gut befreundet. Also da war schon irgendwie sowas auf so einer menschlichen Ebene. Dazu kommt, dass sie eigentlich sozusagen ein bisschen das Gegenteil von mir ist. Sie hat, glaube ich, schon sehr viel Erfahrung gehabt, einfach was das angeht, auch so körperlich. Für sie war das was völlig Normales. Und da kannten wir uns, da haben wir uns das dritte Mal getroffen. Da hat sie mich, habe ich schon in Leipzig gelebt, und dann hat sie irgendwann gesagt, ich komme dich jetzt mal besuchen. Und kam dann eben an mit dem Fernbus. Ich habe sie da abgeholt und sie sagte, also mehr oder weniger das Erste, was sie sagte, ist, du übrigens, ich habe meinen Schlafsack vergessen. Und da habe ich mir eben nicht viel bei gedacht. Ja, kriegst du halt meinen, kein Problem. Und dann wiederholte sich das noch ein paar Mal. Und irgendwann lagen wir dann aber mit Rotweingläsern der Gemütlichkeit halber sozusagen bei mir auf der Matratze. Und dann, okay, dann sind wir uns irgendwie näher gekommen und da ist es dann quasi passiert. Aber ich habe wirklich bis kurz davor eigentlich nicht gecheckt, was sozusagen abgeht. Also also sie hat die Initiative ergriffen und es gab schon noch mal so ein bisschen einen Punkt, ab dem ich dann gesagt habe, okay, jetzt hast du es nicht mehr, jetzt hast du es irgendwie kapiert. Und zwar, als ich meine jetzige Freundin getroffen habe, weil da habe ich zum allerersten Mal die Initiative ergriffen und bin eben nicht abgewiesen worden von ihr. Und da hatte ich dann so ein bisschen das Gefühl, interessant. Also da, als eigentlich nach diesem ersten Knutschen war das nur und dann sind wir noch auseinandergegangen sozusagen und haben uns dann später nochmal wieder getroffen. Aber da, als ich habe sie geküsst und ich habe die Initiative ergriffen und danach habe ich mir gedacht, wenn ich diese Erfahrung irgendwie mit einmal gehabt hätte, mit 16, 17, 18, 19 Mann, ganz egal, ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, dass mit mir was nicht stimmt. Also das war sozusagen dieser eine, wenn das viel eher als der erste Sex sozusagen. Also dass ich mich getraut habe und dass es auch geklappt hat sozusagen. Also dass mit mir, diese Erkenntnis, mit dir ist nichts falsch.
Das ist spannend jetzt, weil man ja denken würde, der erste Sex, ne? Also wäre jetzt so ein klischeemäßiger Gedanke, du hast dann das erste Mal Sex mit dieser Frau, die dich besucht hat, die Nummer mit dem Schlafsack, ja? Und danach ist irgendwie alles anders. Und du hast jetzt gesagt, das war es gar nicht. Also ne, dieses Ding Sex als Reifeprüfung sozusagen.
Ja. Nee, fand ich eben auch, danach war es nicht unbedingt anders. Und ich habe dann nicht wild angefangen, mit 1000 Frauen rumzuknutschen, so, ne? Aber irgendwie war dann, also nachdem ich mit meiner ersten Freundin zusammen war, wir waren dann so 2-3 Monate zusammen und dann folgten noch 2 so kleinere Beziehungen von Frauen, die ich eben alle beim Tanzen kennengelernt habe und die aber alle auch noch die Initiative mehr oder weniger ergriffen haben. Also da war ich noch nicht so sehr viel anders und dann habe ich eben meine jetzige Freundin getroffen und da war ich eben das erste Mal derjenige, der diesen Schritt gemacht hat. Und da habe ich eigentlich so das Gefühl gehabt, wenn überhaupt irgendwo ein Knoten war, dann war er eher an dieser Stelle. Also, dass du dich nie getraut hast, weil du eben irgendwie wahrscheinlich sehr früh diese schlechten Erfahrungen gemacht hast. Zum Beispiel für die Mädels, das haben mir im Nachhinein ein paar Frauen erzählt, die also im Nachhinein gesagt haben, eigentlich fand ich dich mal ganz gut und du warst ja auch ganz lustig und so und wir haben uns getroffen und so und ab einem bestimmten Punkt warst du plötzlich total abweisend und total in dich gekehrt und so und das hat mich völlig irritiert. Was war denn da los mit dir? Und dann habe ich gedacht, also das haben die Frauen gesagt, dass du plötzlich doch kein Interesse mehr an mir hattest. Und ich war aber eigentlich nur sozusagen in Schockstarre, weil ich nicht wusste, scheiße, mich interessiert dieses Mädel, aber ich weiß nicht, was ich machen soll und ich weiß nicht, wie das so geht.
Love Alien heißt der Film, genauso heißt auch das Buch von Wolfram Hucke. Danke fürs Gespräch.
Gerne.
So, jetzt sind wir alle reif, würde ich sagen. Reiflichen Dank an Nal Al-Saidi, der sich seine Reifeprüfung nochmal für uns angeschaut hat, die Abi-Klausuren. Vielen Dank an Rebecca Endler, die Reifa getroffen hat, ein junges Mädchen, das mit Kopftuch im Trumpland lebt. Und vielen Dank an Wolfram Hucke, der uns von seinem ersten Mal erzählt hat mit 31. Danke auch an Julia Roche online und Norman Wollmacher in der Technik. Vielen Dank an Niloufar Elhami, Redakteurin dieser Sendung. In der nächsten 100 geht es dann um Mütter. Denn am nächsten Wochenende ist Muttertag. Stefan Beuting präsentiert euch dann Muttergeschichten. Kriegt ihr wie immer ab Freitag online und im Podcast. Und wenn ihr da was zu erzählen habt, eure Geschichten bitte an mail@deutschlandfunknova.de schicken. Und dahin könnt ihr auch bitte eure Anmerkungen, eure Fragen, euer Lob, Kritik, wüste Beschimpfungen oder auch eine kleine Portion Flausch schicken. Freuen uns drüber. Und ganz besonders freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt. Rezensiert doch die 100 bei eurem Podcaster. Schickt euren Freunden Links, twittert über uns. Das wäre ganz toll. Habt eine schöne Zeit. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
Deutschlandfunk Nova. 100.
Als ich meinen alten Sowie-LK-Lehrer Dieter getroffen habe, da waren gerade Osterferien. Deswegen hat er ein bisschen mehr Zeit gehabt für mich und wir haben einen kleinen Rundgang gemacht durch die Schule. An der Aula ist er stehen geblieben und hat mir dort gezeigt, wie schon alles für die Abiturprüfung vorbereitet wurde. Ne, da standen alle Tische und Stühle so schön immer auseinander, damit keiner voneinander abschreibt. Und dann meint er zu mir plötzlich, und du, Neil, du hast damals um 13.17 Uhr abgegeben. Da war ich erstmal baff. Wow, Wahnsinn, was mein Lehrer noch alles von mir weiß, denkste. Das hat er nicht mehr gewusst, sondern hat es nachgeschaut. Er hat noch diese alten Unterlagen, wo die Lehrer haargenau aufschreiben mussten, wann wer seine Klausuren damals abgegeben hat. Bei mir, ganz schön spät, 13.17 Uhr, aber immerhin, ich war nur der Vorletzte.
Als ich Raifa da in den Gängen der Highschool gesehen habe, war das nicht das erste Mal, dass ich sie gesehen hatte. Ich hatte sie auch schon mal auf Facebook gesehen im Januar, ihren Post gelesen. Und deswegen war für mich auch klar, mit ihr muss ich sprechen. Es war aber gar nicht so einfach, denn klar, sie war eine Schülerin, sie hatte Unterricht. Das heißt, wir mussten sie irgendwie spontan aus dem Unterricht befreien lassen. Und dann gab es in dieser ganzen riesigen Highschool keinen einzigen Raum, der unbesetzt war. Weswegen man auch im Hintergrund die ganze Zeit Schüler hört. Irgendwann kam dann die Bibliothekarin und meinte so, ja, ihr könnt euch da drüben in die Ecke setzen, wenn ihr leise seid. Und dann kam ein junger Typ rein und setzte sich dort an einen Computer. Und von einer Sekunde auf die andere verstummte Raifa und sagte keinen Ton mehr. Und deutete mir nur an, wir müssten jetzt sofort rausgehen. Dann sind wir rausgegangen in die Flure und dann sagte sie mir Folgendes. That guy there is a Trump supporter. Also Raifa weiß schon genau, wer an ihrer Highschool wie politisch steht und vor wem man überhaupt reden kann und wer nicht. Das fand ich ziemlich krass.
Deutschlandfunk Nova 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.